Guten Tag, Herr Maaßen. Erstmal möchte ich Ihnen gratulieren für diesen wunderschönen Film, Dankeschön. Den Sie da gemacht haben. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht zunächst einmal über Ihre Person sprechen und über Ihren Werdegang. Das würde uns sehr interessieren. Und was mir da besonders aufgefallen ist, ist, dass Sie Zimmermann gelernt haben. Mhm. Warum?
Also ich wollte schon, seit ich 13, 14 bin, Erzähler werden. Damals habe ich gedacht Schriftsteller, aber das Geschichtenerzählen hat mich interessiert von Anfang an. Und ich wollte aber nach der Schule nicht direkt weitermachen mit Studium. Mir kam das zu verkopft vor, zu viel Kopfarbeit. Und hatte dann zuerst auch gedacht, ich würde Architektur studieren danach und das mit dem Geschichtenerzählen einfach parallel machen. Mein Lieblingsschriftsteller damals war Max Frisch. Ja. Und der war eben Architekt auch. Und Architektur hat mich sehr interessiert, noch vor dem Geschichtenerzählen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, ich mache erstmal eine Ausbildung zum Zimmermann. Das kann ich dann benutzen, wenn ich später Architektur mache. Und gleichzeitig habe ich mal Zugang zu einer ganz anderen Welt. Und bereue das auch überhaupt nicht, weil das Arbeiten mit den Händen ist was ganz anderes als mit dem Kopf. Und mir fehlt das auch ein bisschen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man heute auch weiß, dass das Arbeiten mit den Händen andere Verbindungen, synaptische Verbindungen im Gehirn erzeugt. Und man sagt ja auch sowas wie begreifen im Deutschen, ja, für verstehen. Ja. Und das hat was mit den Händen und dem Anfassen zu tun. Und ich habe dann versucht, das während der Filmschule und so immer wieder nochmal zu machen. Aber es hat sich dann leider jetzt erledigt. Also ich arbeite überhaupt nicht mehr als Zimmermann, habe aber noch Kontakt zu meinen Kollegen von damals.
Und dann habe ich gelesen, dass Sie auch mit Jugendlichen gearbeitet haben, die arbeitslos waren.
Genau, das war der Zivildienst, aber ich hatte da die Möglichkeit, beim Sozialdienst katholischer Frauen im Norden von Aachen, wo ich herkomme, mit in einer Obdachlosensiedlung zu arbeiten, die verschiedene Jugendgruppen hatten. Und ich hatte dann auch meine eigene Jugendgruppe. Das war nicht ganz legal in der Form. Ich habe aber auch so eine kleine Ausbildung dann da gemacht. Das wurde natürlich überwacht von den professionellen Erziehern, aber ich konnte mit eigentlich zwei Gruppen sogar, das eine waren Kinder so von 10 bis 12 und die anderen waren so 13, 14, 15. Und ja, wir haben da verschiedene Unternehmungen gemacht, Ferienfahrten nach Frankreich organisiert. Ah, ja? Und ja, so, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war eben auch nochmal ein ganz anderer Einblick in eine soziale Wirklichkeit.
Ja. Da haben Sie sicherlich sehr viel gelernt.
Ich habe da viel gesehen, was ich vorher nicht gesehen hatte, das kann man sagen.
Ja.
Und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ich erst danach an die Filmschule gegangen bin und schon ein paar Erfahrungen in einem anderen Sektor des Arbeitslebens gesammelt habe.
Ja. Das ist übrigens etwas, was in Frankreich ganz anders ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber in Deutschland gibt es ja relativ viele Leute, die zuerst einen eher manuellen Weg einschlagen und Erfahrung sammeln und dann etwas studieren, während das in Frankreich ganz anders ist. Und ich würde, wenn man das allgemein sagen kann, das so ausdrücken, dass die Franzosen die manuelle Arbeit vielleicht auch nicht genügend schätzen oder nicht genügend wertschätzen oder das völlig trennen von intellektuellen Arbeit. Ja.
Also halte ich für einen Fehler.
Ja, ich auch.
Also gut, das hat sich bei mir so ergeben. Ich habe mir das nur ansatzweise vorher überlegt. Ich habe einfach gemerkt, dass nach dieser vielen Kopfarbeit in der Schule, ich habe Literatur, Französisch, Religion, alles als Abiturfächer gehabt, wo es immer um Texte ging und um Denken und so. Und ich habe gemerkt, das ist zu einseitig. Und habe dann auch gemerkt, als ich angefangen habe, als Zimmermann zu arbeiten, wo man ja mit den Händen arbeitet, mit Holz und draußen. Im Winter,
genau.
Wo man die Jahreszeiten wirklich am Körper spürt und mitbekommt und wo man merkt, dass selbst bei Regen und bei Schnee kann man draußen sein. Und das ist gar nicht so, wie ich vorher immer, dass man dann immer denkt, das geht jetzt gar nicht. Ich fand es sehr interessant und inspirierend auch. Ich habe in meinem ersten Spielfilm dann die Hauptfigur Zimmermann sein lassen und versucht, das, was ich auf der Baustelle erlebt habe, was auch ganz interessant ist, vom Klang. Also ich habe ein Video gemacht, das heißt 10 3/4 Zoll und das ist wie ein Musikclip, aber die Musik entsteht aus den Geräuschen der Zimmerer am Bau. Man sieht nur Großaufnahmen von Sägen und Hämmern und das ist rhythmisch zusammen mit einem Komponisten so geschnitten worden, dass sich eine Musik daraus ergibt. So, ich fand das interessant.
Mhm. Und dann haben Sie die Aufnahmeprüfung gemacht bei der Berliner Schule, nicht? Das ist die DFFB.
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin.
Wann war sie da dort?
Ich war da von 1984 bis 1991.
Also das war vor der Wende?
Das war vor der Wende und es gab damals in Deutschland drei Filmschulen, eine in München, eine in West-Berlin und eine in Potsdam.
Ja.
Babelsberg. Ja. Und die gibt es auch alle immer noch. Mittlerweile gibt es noch zwei mehr, eine in Ludwigsburg und eine in Köln.
Gibt es denn in Hamburg auch eine?
Hamburg, eine kleine, genau, ja, dann sind es sogar sechs. Wahrscheinlich gibt es sogar noch ein paar mehr, aber das sind die, die größeren. Und damals war das an der DFFB, was mir da sehr gefallen hat, auch schon für die Aufnahmeprüfung ist, die hatten damals, haben die heute nicht mehr in ihren Bedingungen zur Aufnahmeprüfung stehen, dass sie eine handwerkliche Ausbildung genauso wertschätzen wie ein Studium. Genau aus dem Grund, dass die Leute Erfahrung gesammelt haben in der sozialen Wirklichkeit. Und Abitur, ich habe Abitur gemacht, aber Abitur war damals keine Aufnahmebedingung. Das ist jetzt auch anders.
Ach
und
ja.
Ich fand es aber gut.
Natürlich das gut. Ist das gut.
Wir hatten auch einen Metzger.
Ja.
Der, ich glaube, der hatte auch früher Abitur gemacht, aber der war Metzger, Geselle oder Meister sogar. Ja, und ich fand auch zum Beispiel, als ich seinen Film gesehen habe, da war natürlich auch ein Metzger, kam da dann vor. Aber man merkte das an der Art, wie die Geschichte erzählt wird und so. Ja. Es war damals ein sehr freies Studium an der DFFB. Wenn man einmal angenommen war, hatte man sehr viel Freiheit darin, wie man das Studium selber strukturiert. Heute ist es mehr verschult und mehr von außen strukturiert. Auch was ich eigentlich nicht begreife, warum man das geändert hat, weil mich erstaunt hat, wie engagiert die ganzen Studenten da gearbeitet haben. Wir haben alle sowieso viel, viel mehr als 40 Stunden in der Woche da in den Schneideräumen an der Schule und beim Filmemachen verbracht. Und in den Seminaren, die uns interessiert haben, waren wir einfach da. Und plötzlich wurde dann sowas wie Anwesenheitslisten eingeführt und Bedingungen, was man machen muss, damit man quasi versetzt wird von einem Studienjahr ins andere. Ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, das hat sehr funktioniert.
Da gibt es ja jetzt sehr viel Kritik. Ich habe das im Internet gelesen,
ja?
An der Leitung der DFFB jetzt.
Da bin ich jetzt gar nicht mehr im Thema.
Das ist, glaube ich, Jan Schütte, nicht?
Ja.
Und da wird sehr, sehr viel kritisiert, habe ich gelesen.
Ja, aber das, was ich sage, bezieht sich gar nicht darauf, weil das hat schon angefangen zur Zeit von Reinhard Hauff.
Ja.
Der bestimmt sehr, sehr gut war, aber dieser Aspekt einfach, ja, der Verschulung, vielleicht haben die auch Gründe gehabt, die ich jetzt nicht verstehe oder weiß. Ja. Ich kann nur sagen, zu der Zeit, wo ich da studiert habe, ja, gab es diese Art von Kontrolle und Verschulung nicht. Und es war trotzdem sehr erfolgreich. Wolfgang Becker hat noch ein, zwei Jahre vor mir studiert, der gut bei Lenin gemacht hat dann.
Ja.
Ja. Also,
Petzold, nicht? Hat auch dort.
Petzold war, glaube ich, ein Jahr unter mir. Und ja, klar, zum Beispiel.
Ja. Ja.
Thomas Arslan, der gerade hier in diesem Festival du Film Allemand eine kleine Retrospektive hat.
Ja, ja.
Und ja, und ich denke auch, was ich zum Beispiel von Thomas gesehen habe an der Schule, war auch sehr eigenwillig. Ne? Ich müsste mal fragen, aber wie er dazu steht. Aber ich glaube nicht, dass diese Leute diese Art von Kontrolle brauchen. Und
nein,
ich denke, immer wenn es irgendwo Freiheit gibt, sollte man die erhalten. Das Aufgeben von Freiheit finde ich eine problematische Sache.
Ja, das ist heute eine Tendenz bei vielen Hochschulen, dass das sehr verschult ist. Auch in anderen Gebieten hat das was damit zu tun, dass diese Schulen jetzt viel mehr Geld kosten als früher und dass das irgendwie gerechtfertigt werden soll.
Ich hatte mehr den Eindruck, dass, weiß ich nicht, die Leute, die das entscheiden können, das wechselt ja. Also die Schule damals, die DFFB ist von Professor Heinz Ratzak geleitet worden, viele, viele Jahre. Dann war kurz jemand anders vom WDR und dann war der Thomas Köbner da und da war die meiste Zeit dieser freiheitliche Geist. Und immer wenn das wechselt und die neuen Direktoren kommen, gucken sich das an. Das war mein Eindruck, dann gucken die, was ist denn hier los? Hier gibt es ja gar keine Versetzung, hier gibt es ja gar keine Anwesenheitskontrolle. Warum gibt es denn das nicht? Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das aus einer Notwendigkeit kam, sondern eher, dass die Leute, die dann hinkommen, das eher so machen, wie Sie denken, dass es richtig ist. So.
Sie haben ja, glaube ich, dann auch noch mehrere Workshops und Masterclasses, habe ich gelesen, gemacht. Mhm. Und da haben Sie, glaube ich, auch die Hauptdarstellerin kennengelernt.
Ist so, genau.
Ja.
Ich habe das gemacht, weil ich habe jetzt 3 Spielfilme gemacht, 2 Leben ist der dritte, und zwischen den Spielfilmen waren aber immer 10 Jahre, in denen ich Dokumentarfilme gemacht habe. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht genügend Erfahrung habe am Set und im Umgang mit Schauspielern und im Inszenieren. Und diese Workshops waren da eine gute Möglichkeit, fand ich, mehr Erfahrung zu sammeln und eben zum Beispiel auch jemand wie Juliane Köhler kennenzulernen, die in einem Workshop, den wir gemacht haben, in einer Woche 10 verschiedene Rollen gespielt hat. Das waren 10 Studenten und sie musste immer morgens die eine Rolle spielen und nachmittags die andere und am nächsten Morgen die dritte. Und ich habe gedacht, die ist sowas von wandlungsfähig, wie ein Chamäleon eigentlich. Und das so nah mitzubekommen, und dann habe ich ihr eine Rolle gegeben in meinem ersten oder in meinem zweiten Spielfilm, das der erste Kinofilm war. Und da haben wir uns auch gut verstanden. Das ist was ganz anderes, eine komödiantische Rolle fast, die da hat. Und dann, als wir das Drehbuch zu diesem Film geschrieben hatten, haben wir ihr das sofort geschickt. Und sie hat auch sofort zugesagt.
Ja, das ist fein. Ja. Aber das hatte sehr lange gedauert, nicht bis sie diesen Film finanzieren konnten.
Ja.
Das ist immer ein Problem, nicht? Die Finanzierung.
Das ist ein Problem. Und hier aber hat uns das wirklich sehr gewundert. Also wir dachten, das ist ja so eine faszinierende Geschichte. Und sie hat eben auch viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Und wir dachten, das wird ganz einfach diesmal, und haben das gar nicht verstanden, dass es das so lange gebraucht hat. Man muss natürlich schon sagen, dass zum Beispiel der Hauptfinanzier, die Filmstiftung, war von Anfang an dabei, stand von Anfang an dahinter und hat es auch nie angezweifelt. Ja, man kann nicht sagen, dass uns da jetzt keiner den Rücken gestärkt hat, aber die Hälfte der Finanzierung hat gefehlt, und in Deutschland ist zumindest für Kinofilme von jetzt nicht so bekannten Regisseuren schon notwendig, dass eine Fernsehanstalt und ein Verleih einsteigt. Das ist insofern auch sinnvoll, als durch die Fernsehanstalt und den Filmverleih sichergestellt wird, dass der Film auch veröffentlicht wird. Es gab wohl in den 70er Jahren auch einige Filme, die von der Filmförderung finanziert wurden und dann überhaupt nie gesehen wurden.
Ja.
Das auszuschließen macht ja Sinn. Aber der starke Einfluss der Fernsehanstalten auf die Kinolandschaft in Deutschland ist schon problematisch. Und bei uns hat sich herausgestellt, wir haben in dem Film die Juliane Köhler spielt die Hauptrolle und ist eine Person, die gleichzeitig Täter und Opfer ist, die ambivalent ist und wo auch der Zuschauer nicht die ganze Zeit uneingeschränkt Sympathie für sie empfindet.
Ja. Ich habe gelesen, dass die Präsidentin von der Deutschen Filmakademie, Iris Berben, morgen in Karlsruhe vor dem Verfassungsgericht für das Filmförderungsgesetz sich einsetzen wird. Und das ist doch wichtig für Sie, nicht? Denn ich nehme an, dass das Filmförderungsgesetz für Sie von Bedeutung ist. Und offensichtlich gab es da in Deutschland Kinobetreiber, die in Zukunft nichts mehr zahlen wollen.
Mhm.
Also ich weiß nicht, macht man das jetzt nur noch mit dem Fernsehen, oder ist das nicht auch wichtig, dass alle den deutschen Film fördern?
Ja, ich glaube, darum geht es auch, dass die Kinobetreiber eben finden, dass sie im Verhältnis einen zu großen Anteil bezahlen müssen und die Fernsehanstalten sich da nicht so dran beteiligen, obwohl die eben stark in die Filmförderung eingebunden sind. So. Es ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass die deutsche Filmförderung ist, ich glaube, in den 50er Jahren oder 60er, aber ich denke, in den 50ern schon ins Leben gerufen worden, als das Fernsehen kam, um den Kinofilm zu schützen. Weil man die Sorge hatte, dass durch die Fernsehspielfilme der Kinofilm stirbt. Und dann gab es eine Filmförderung, die speziell das Kino fördern sollte. Heutzutage ist es so, dass die Fördertöpfe der Filmförderung zum großen Teil vom Fernsehen mitverwaltet werden. Das Fernsehen steuert auch einiges dabei, sendet aber diese Filme dann auch und tendiert dazu, Filme als Kinofilme zu fördern, diese selber im Fernsehen dann gut auswerten können. Und das führt das Prinzip der Filmförderung eigentlich sowieso schon ad absurdum, weil es sollte eben ein Kino existieren neben dem Fernsehen, was nicht heißt, dass man die Kinofilme nicht auch im Fernsehen zeigen kann, aber auf der Leinwand im Kino kann man in einem anderen Rhythmus erzählen und es gibt auch eine andere Konzentration. So, also ja, von daher ist das Film, wie die Filmförderung in Deutschland funktioniert, ist diskussionswürdig sowieso.
Oder Sie meinen, das wäre also unter Umständen reformierbar?
Ach ja, ganz bestimmt. Das sind politische Entscheidungen, wie man das macht. Ich meine, wir können auch froh sein, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine ganz gut aufgestellte Filmförderung haben. Aber ich denke, man braucht das auch. Und mich hat immer gewundert, das dürfte jetzt ein bisschen anders aussehen, aber viele, viele Jahre lang war das so, dass die gesamte deutsche Filmförderung einen Etat hatte, der dem Etat der drei Berliner Opernhäuser entspricht. Jetzt will ich nicht den Opernhäusern das Geld wegnehmen, aber da stimmt irgendwas nicht. Und daran kann man sehen, dass die Oper von der Politik noch eher als eine Kunstform, die förderungswürdig und bedürftig ist, gesehen wird als der Film. Und das ist, glaube ich, falsch. Und da ist Frankreich einen ganzen Schritt weiter.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und andere Länder wahrscheinlich auch, nicht?
Ja, das meinte ich aber eingangs, ein paar von den kleineren Ländern bestimmt, aber jetzt, wenn man weltweit guckt, sieht das in Deutschland nicht schlecht aus. Das heißt aber nicht, dass man das nicht noch verbessern kann. Ich glaube, gerade in Europa sollte man eben versuchen, dass alle die einzelnen Länder ihre Kultur weiter pflegen und fördern können. Und
Und diese Filmakademie in Deutschland, die vergibt ja, das ist sozusagen das Pendant zum Oscar in den Vereinigten Staaten und zum César hier in Frankreich?
Das hat sich daran angelehnt. Früher wurde der Bundesfilmpreis von einem Gremium vergeben. Das hatte den Vorteil, dass man sicherer sein konnte, dass das Gremium auch alle Filme, die in Frage kommen, sieht. Heute ist das Verfahren, der Bundesfilmpreis heißt jetzt Lola und wird eben von den Mitgliedern der Filmakademie gewählt. Und da gibt es dann natürlich auch viel Diskussionsbedarf, weil es ist natürlich nicht sichergestellt, dass die alle in Frage kommenden Filme sehen. Das sind 40 oder 50 DVDs, die da jedes Jahr verschickt werden. Und die muss man sich auch alle angucken in 2 Monaten. Das heißt eigentlich jeden Abend 2 Filme gucken. Und wer tut das wirklich? Und da besteht dann bei so einer Art von Wahl immer die Gefahr, dass Leute nur die Filme gucken, von denen sie von anderen Leuten gehört haben. Das heißt, Filme, die sowieso schon ein bisschen mehr Mund-zu-Mund-Propaganda haben. Dasselbe Problem ist aber in Amerika.
Ja, das nehme ich.
Und das wird, glaube ich, auch in der Filmakademie immer wieder diskutiert, wie man das verbessern kann.
Ja. Und das Buch nun zu Ihrem Film, Eiszeiten heißt das, glaube ich, das ursprüngliche Roman, der wurde nicht veröffentlicht.
Ja, wobei wir nicht genau verstehen, warum eigentlich. Die Hannelore Hipper hat vorher schon 3, 4 Kriminalromane veröffentlicht. Und für diesen hat sich bis jetzt kein Verleger konnte sich bis jetzt entscheiden, diesen zu veröffentlichen. Und wir bedauern das deshalb auch sehr, weil der Roman und der Film in dem Fall eigentlich eine sehr ungewöhnliche Beziehung haben. Ich habe zusammen mit der Hannelore Hipper den Roman zunächst mal auseinandergenommen, den sie geschrieben hat. Der ist sehr komplex erzählt aus 3 verschiedenen Perspektiven und wir haben den erstmal in eine Chronologie gesetzt, die wir im späteren Drehbuch wieder aufgelöst haben. Das Drehbuch ist auch wieder verschachtelt erzählt, aber ganz anders verschachtelt. Und wir haben uns dann entschieden, eine Nebenfigur des Romans, die im Roman nur auf 2 Seiten vorkommt, zur Hauptfigur des Films zu machen und den Film aus ihrer Perspektive zu erzählen, beziehungsweise sie vollkommen in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür haben wir alles andere drumherum neu erfunden. Wenn jetzt also ein Zuschauer den Film sieht und danach das Buch liest, würde er keine einzige Szene entdecken, die in beiden vorkommt. Es gibt keine Szene im Film, die im Roman vorkommt.
Das ist ja sehr interessant.
Das ist sehr selten in der Form. Und es gibt nur eine Figur, die in beiden vorkommt. Das ist die Figur, die Ullmann spielt, die Oma. Und der Roman erzählt sehr viel von der Vorgeschichte von ihr. Wie die sich im Zweiten Weltkrieg in einen deutschen Soldaten verliebt hat als Norwegerin. Wie sie ausgegrenzt wurde aus der Gemeinschaft deshalb. Wie sie schwanger wurde, der Soldat wurde strafversetzt, weil ihm was angehängt wurde, was er gar nicht gemacht hatte. Und sie bekommt dann das Kind alleine, der Vater stirbt an der Ostfront. Und all das ist im Roman sehr eingehend beleuchtet und kommt im Film nur ganz kurz vor und wird mehr eigentlich durch die Art spürbar, wie die Liv Ullmann die Rolle spielt. Und das Verrückte ist aber, dass wenn jetzt jemand den Roman lesen würde und den Film sieht und nur einen Satz sagen dürfte, worum es ging, dann wäre das derselbe Satz. Die Grundstory, die erzählt wird, ist genau die gleiche. Und das ist auch eine Erfindung von der Hannelore Hippe, weil der Roman basiert auf Tatsachen, dass eben der Spiegel Ende der 90er herausgefunden hat in den Akten der Gauck-Behörde, dass die Stasi Identitäten von solchen sogenannten Lebensbornkindern, von Kindern von deutschen Soldaten und norwegischen Frauen, missbraucht hat, um Spione in Norwegen zu platzieren. Und Hannelore Hippe hat das verbunden mit einem bislang ungeklärten Mordfall in Bergen in Westnorwegen.
Ja.
Und Da ist eben 1970 eine halb verbrannte Frauenleiche im Wald gefunden worden und die Untersuchungen, die polizeilichen, deuten auf Geheimdienstaktivitäten hin. Und Hannelore Hipper hat dann den Schluss daraus gezogen, dass es eben sein könnte, dass ein echtes Lebensbornkind nach Norwegen gereist ist, um die Mutter zu suchen, bei der aber schon ein versteckter Spion undercover lebte und dass sie dadurch umgebracht worden ist.
War denn Norwegen überhaupt so ein interessantes Land für die DDR, um die auszuspionieren?
In Realität ist das ein bisschen anders, wir haben das für den Film vereinfacht. In der Realität war das so, jeder Spion braucht eine gute Legende und darf nicht entdeckt werden. Und speziell nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Geheimdienste angefangen, die Spione mit Legenden von tatsächlich existierenden Personen auszustatten, weil das sicherer war. Und eines dieser Verfahren war dann eben, also praktisch einen Spion mit der Identität von einem Lebensbornkind, das weiterhin in der DDR gefangen war sozusagen, erstmal nach Norwegen zu schicken in so eine Familie, wo der dann nach einiger Zeit einen norwegischen Pass bekam, norwegisch konnte und dann nach Deutschland oder Österreich ging. Und aus Norwegen kommend mit einem norwegischen Pass war er vollkommen unverdächtig, ein Spion aus dem Osten zu sein und hat es also viel einfacher in der NATO Zugang zu finden. Da die NATO aber sowieso in Norwegen auch aktiv war, haben wir diesen Einschlenker für den Film weggelassen und schicken in unserem Fall die Spionin direkt nach Norwegen in die NATO. Ja, es ging also weniger um Spionage in Norwegen, wobei, sonst ging es um Spionage in der NATO, aber Norwegen hatte zu der Zeit offiziell bekundet, dass sie keinen amerikanischen U-Booten mit Atomsprengköpfen Unterschlupf gewähren würden in Norwegen. Und da hätte oder hatte die russische Seite bestimmt Grund daran zu zweifeln und Interesse daran herauszufinden, ob das wirklich so ist. Und es ist kürzlich meines Wissens auch rausgekommen, dass das nicht so war. Und dass die also doch solchen U-Booten Aufenthalt gewährt haben. Also wir deuten das im Film alles nur an, weil das letztlich nicht entscheidend ist.
Ja, also Sie verwenden in dem Film diese zwei ungeheuerlichen Dinge aus der Vergangenheit, Lebensborn und die Nutzung seitens der DDR von diesen Lebensborn-Kindern für eigentlich eine andere Aussage, nicht? Da geht es eher um private Gefühle, nicht? Das um Vertrauen, um Wahrheit, Lüge, um
es geht aber auch darum. Es gibt einen Zusammenhang eigentlich, weil die Geschichte basiert auf der Gewalt zweier deutscher Diktaturen. Ja. Es fängt eben damit an, dass die Nazis diese Unterscheidung machten in Arier und Nicht-Arier und die Arier für was Besseres hielten und die Norweger als Arier angesehen haben und deshalb versucht haben, alle Kinder von deutschen Soldaten und norwegischen Frauen, sie wollten Abtreibungen verhindern und wollten, dass diese Kinder am besten nach Deutschland kommen, um da zu leben und das deutsche Blut aufzufrischen.
Auf zu Norden, habe ich gelesen. Ja. Aber das, glaube ich, war nicht auf Norwegen beschränkt, nicht Lebensborn. Es gab auch rumänische und tschechische Kinder und belgische und französische.
Also es gab sowieso natürlich überall, wo deutsche Soldaten stationiert waren, gab es Kinder von denen. Ja. Aber
Die wurden dann ausgesiebt,
nicht? Aber der Lebensborn war speziell an den norwegischen interessiert.
Ja.
Und wo man auch, was auch wichtig ist zu wissen, ist, es gibt immer das Missverständnis, auch jetzt in der Presse, es hätte so Zuchtanstalten gegeben, wo SS-Soldaten mit blauäugigen, blonden Frauen schlafen sollten, um diese Kinder zu zeugen. Das ist vollkommener Unsinn. Das hat es nicht gegeben und da gibt es auch Filme drüber. Sondern ich habe mich mit dem Professor Lilienthal darüber unterhalten, der wiederum dann irgendwann mal sagt, warum hätten die das überhaupt machen sollen? Die brauchten nur eine Party zu geben in Norwegen. Das heißt, es ist von alleine zu Beziehungen von deutschen Soldaten und norwegischen Frauen gekommen. Oft waren das auch Liebesbeziehungen. Und die Nazis haben nur darauf geachtet mit dem Verein Lebensborn, dass die Frauen, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurden, dass die nicht keine Abtreibungen machen. Und haben die Lebensbornheime in Norwegen installiert, um den Frauen zu sagen, ihr könnt bei uns wohnen, sogar 9 Monate lang, bis ihr das Kind bekommt, weit weg von eurem Dorf. Und dann das Kind bekommen und die hätten genauso gut den Soldaten heiraten können und mit dem nach Deutschland ziehen. Die Kinder sollten erhalten werden zur Aufnahme des deutschen Blutes. Und wenn die Frauen die zur Adoption freigaben oder dazu überredet oder auch gedrängt wurden, dann haben die Nazis danach diese Kinder nach Deutschland holen wollen, was auch gegen das Völkerrecht verstieß.
Ja, natürlich.
So. Das ist der eine Aspekt dieses Unrechts. Und dann war es zufällig so, dass von den 250 Kindern, die nach Deutschland geholt haben, knapp die Hälfte oder vielleicht ein bisschen mehr nach Sonnenwiese kam, in der Nähe von Leipzig, und damit auf das Gebiet der späteren DDR. Und als die Mauer dann stand und die Kinder volljährig waren, Mitte der 60er, und in ihrer Geburtsurkunde entdeckten, dass sie eine norwegische Mutter haben und damit norwegischer Staatsbürger und eigentlich ausreiseberechtigt sind.
Genau.
Da wurden die Kinder dann daran gehindert, unter Druck gesetzt, und dann muss kurz danach in der Stasi jemand auf die Idee gekommen sein, statt dieser Kinder eben Agenten in deutsche Familien zu schicken. Das ist der zweite Teil dieses Unrechts.
Und also wie die Amerikaner damals die Sonnenwiese gefunden haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, 45, glaube ich, waren 90 Kinder noch dort.
Das kann gut sein. Ja. Soweit ich weiß, waren das aber insgesamt mehr.
Vorher, ja.
Genau.
Die anderen, die haben sie schon in Familien versetzt.
Richtig, nicht? Ja. Ich denke, es waren zwischen 150 und 200, die insgesamt über Sonnenwiese nach Deutschland kamen. In dem Film geht es aber eigentlich zentral darum, dass dieses Unrecht, das ich jetzt gerade beschrieben habe, basiert darauf, dass man vorher eine Unterscheidung macht zwischen wir die Guten und ihr die Bösen. Das ist mir klar geworden, als ich einen Film gemacht habe, parallel zu dem Film über Peter Gabriel, der mir sagte, dass das zentrale Anliegen seiner Arbeit ist, us and them. Und wir neigen dazu, solche Werte und Unterscheidungen zu machen. Ganz schlimm bei den Nazis, die guten Arier, die bösen Juden. Nicht so schlimm, aber auch gefährlich, sowas wie wir fleißigen Nordeuropäer, die das ganze Geld erwirtschaften, die faulen Griechen, deren Schulden wir bezahlen sollen. Mhm. Diese pauschalisierenden, abwertenden Werturteile legen die Grundlage für Krieg. Und Soldaten können nur dann auf andere Menschen schießen, wenn sie vorher im Kopf diese Unterscheidung machen. Und in den Filmen haben wir jetzt eine Person in den Mittelpunkt gestellt, die Kathrine, die gleichzeitig Täter und Opfer ist, die ganz klar Böses getan hat, indem sie sich in diese Familie unter falschen Voraussetzungen eingeschlichen hat und, wie sie am Schluss ja auch zugibt, mitverantwortlich ist für die Ermordung der wahren Tochter. Die hat also große Schuld auf sich geladen. Gleichzeitig spüren wir, dass sie das bereut, dass sie das nicht abgesehen hat, auf was sie sich da einlässt, dass sie auch selber Opfer ist, weil sie eben auch im Kinderheim war, dass sie auch in gewisser Weise missbraucht wurde, was das alles nicht entschuldigt, aber was eine komplexere Sicht darauf macht und was dazu führt, dass der Zuschauer, wenn er den Film sieht, sich immer neu zu ihr positioniert, ob er die jetzt mag oder nicht.
Yeah.
Ne? Und am Schluss aber, glaube ich, nicht mehr sich in der Lage fühlt, das wertend zu beurteilen, was sie getan hat. So. Und damit setzt der Film sozusagen an der Wurzel des Übels an oder interessiert sich dafür, was da los ist. Und das ist für mich die zentrale Aussage, und das hat mit Familie, mit Lüge und Wahrheit und so zu tun, aber es hat auch ganz zentral eben mit der politischen Gewalt zu tun, auf der die ganze Geschichte basiert. Ja.
Die Amerikaner im Irakkrieg haben ja auch vom Bösen gesprochen, nicht?
Ja, natürlich. Ja, das wird immer noch so gemacht. Und ich glaube, es ist auch so, dass wir Menschen sind so gebaut, das zu machen. Das heißt, unser Gehirn ist so strukturiert, dass wir alles, was wir sehen, bewerten, dass wir die anderen Menschen in vertrauenswürdig und gut und in nicht vertrauenswürdig und böse unterteilen, dass wir Angst haben vor Fremden, was, glaube ich, alles sinnvoll ist aus der menschlichen Geschichte. Weil es wohl früher so war, dass menschliche Gemeinschaften sich gegenseitig überfallen haben, weil die Nahrungsmittel knapp waren. Die Biologie findet da viel drüber raus. Und deshalb ist praktisch unser spontanes Gefühl, wenn wir einen sehr fremden Menschen sehen, ist eigentlich Angst und Unwohlsein. Und wir machen eine Geistesleistung, indem wir sagen, ja, ich habe zwar das Gefühl, aber das ist eigentlich Unsinn. Die sehen nur anders aus. Das, wenn man nach Afrika fährt oder wirklich wo die Leute sehr anders sind, kann man das sehr gut spüren, wenn man da alleine ist vor allem. Und
ja, das heißt, man kann die Gefahr darstellen. Aber ich meine doch, dass dieses binäre Denken, das sollte man vielleicht den Computern überlassen, nicht dieses Schwarz-Weiß.
Genau, aber unser Gehirn ist so gebaut. Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass das erstmal natürlich ist, dass man so empfindet, weil das aus unserer Geschichte kommt. Dass wir aber in der Lage sind, als denkende Wesen das in Frage zu stellen und zu wissen, die Gefühle, die wir da haben, sind eigentlich vollkommen unbegründet.
Ja, und vor allem im Laufe eines Lebens wird man ja erst zum Menschen, der nachdenkt darüber.
Ja, ja. Und ich glaube, dass die Demagogen,
die nutzen das.
Die nutzen das, weil die den Menschen auch, ist zumindest meine Theorie dazu, von dieser Arbeitsleistung befreien und sagen, ihr dürft die anderen als böse und minderwertig und so ansehen. Mhm. Und damit setzen die so ein, damit erlauben die einem dieses sozusagen ungefiltert, dieses archaische Gefühl zu empfinden und auszuleben.
Die Idee auch der populistischen Parteien, nicht?
Genau. Ja. Also ich denke,
Angst machen.
Ja, ich denke, dass das so funktioniert.
Ja.
Und der Film hat eben eine Dramaturgie. Wir sind nicht die Ersten, die das gemacht haben, aber das wird ganz selten gemacht im Kino, dass man eben so eine ambivalente Figur in den Mittelpunkt stellt. In einem normalen Film oder im herkömmlicheren Film wäre ihr Ehemann oder die Tochter die Hauptfigur gewesen. Also eine Figur, die gut ist, in Anführungszeichen, mit der wir uns leicht identifizieren können und die dann herausfindet, dass die Ehefrau oder die Mutter ein dunkles Geheimnis hat. Mhm. So wird es normalerweise gemacht. Und so wie wir es gemacht haben, ist es aber, glaube ich, viel radikaler. Und auf der Ebene hat mich das eben geärgert, dass wir solche Schwierigkeiten hatten, den Film zu finanzieren, weil ich das Gefühl hatte, das ist gar nicht richtig gesehen worden. Und ich bin auch jetzt ein bisschen erstaunt, dass das in den Besprechungen des Films so gut wie nicht vorkommt. Das ist das Zentrum. Und die meisten beschreiben aber mehr, was alles auch wichtig ist, diese historischen Hintergründe, die Geschichte. Ja. Manche bemängeln sogar, dass die geschichtlichen Zusammenhänge nicht klarer dargestellt werden, was für mein Gefühl viele, viele andere Filme machen und was viel weniger interessant ist.
Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an den Eichmann-Prozess und die Schriften von Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, das passt genau dazu, nicht? Wo sie sozusagen, also sogar als Jüdin, anerkennt, dass dieser Mensch ganz banal war.
Ja, ja.
Und kein Monstrum.
Ja, ja.
Und ich finde, das kam auch bei dem Film Der Untergang heraus. Das hat ja auch viele schockiert.
Ja.
Dass Hitler als Mensch dargestellt wurde. Das hat sehr viele schockiert.
Ja.
Weil es ist so viel einfacher, das nur als Monstrum zu sehen.
Genau, das ist auch weniger erschreckend letztlich.
Dann. Ja, genau.
Ja.
Ja. Und die Schauspieler, die Sie da gewählt haben, die sind da alle hervorragend. Ich glaube, Sie kennen ja Juliane Köhler von früher, von Workshops.
Genau, ich habe nach der Filmschule ein paar Regie-Workshops gemacht, weil zwischen meinen Spielfilmen auch immer sehr viel Zeit lag und weil ich mehr Erfahrung haben wollte, weil mich das auch einfach interessiert. Ne? Und habe Juliane Köhler in dem Workshop kennengelernt, wo 10 Studenten 10 verschiedene Spielfilme entwickelt haben und wo sie in einer Woche aus jedem Projekt morgens die eine Rolle spielte, nachmittags die zweite, am nächsten Tag die dritte. Ich habe die also in einer Woche 10 völlig verschiedene Rollen spielen sehen und war davon so begeistert, dass ich dachte, die kann ja wirklich alles spielen. Und habe sie dann für meinen zweiten Spielfilm Neufundland gecastet für eine kleinere Rolle, die aber sehr komödiantisch ist und auch ein bisschen ungewöhnlich in dem, was man von Juliane Köhler sonst so gesehen hatte damals. Und als dieses Drehbuch fertig war, 2 Leben, haben wir ihr das sofort geschickt und ich habe gehofft, dass sie zusagt. Sie hat aber auch sofort zugesagt und hat sich dann selber auch noch sehr, sehr stark für das Zustandekommen des Films eingesetzt, als wir so lange gewartet haben. Und die hat selber auch mit Financiers gesprochen, um es möglich zu machen.
Einfach. Das muss ja sehr schwierig sein, das alles immer mal unter einen Hut zu bringen, nicht? Also die Theatertätigkeit und dann muss man ja irgendwann Zeit haben, diesen Film zu drehen. Und wenn man nicht genau weiß, wann das stattfindet, ist das sicher alles sehr schwierig.
Es war für Sie, glaube ich, auch wirklich unangenehm, weil wir den Film mehrfach verschoben haben und sie sich mehrfach schon Zeit freigelassen hatte, um den zu drehen. Dann wurde er doch nicht gedreht. Sie hat, glaube ich, auch andere Projekte abgesagt. Und dann wurde unser Film aber nicht gedreht, sie hätte das andere eigentlich machen können und so.
Sie hat sich ja auch sehr engagiert durch zum Beispiel das Lernen vom Norwegischen.
Das war eine Bedingung, weil das eine deutsch-norwegische Koproduktion ist und die Norweger nicht lippensynchrones überhaupt nicht akzeptieren würden. Die sehen also alle ausländischen Filme mit Untertiteln.
Ja.
Und wenn man Filme eben synchronisiert, dann sind die nicht lippensynchron, das kann man auch sehen.
Ja.
Und der norwegische Produzent hat von Anfang an gesagt, das geht nicht. Und Juliane Köhler hatte dann auch von Anfang an gesagt, kein Problem, das mache ich. Bis wir dann das Geld zusammen hatten und sie mich plötzlich anrief und sagt, das geht auf gar keinen Fall. Ich kann nicht in einer Sprache spielen, die ich nicht beherrsche. Und ich muss ja auch flexibel sein zu reagieren und eventuell Sätze anders zu formulieren. Und Dann haben wir gesagt, liebe Jolanda, es geht leider gar nicht anders. Du musst Norwegisch sprechen können in dem Film. Und dann hat sie aber das auch wirklich lernen wollen, um eben so eine gewisse Flexibilität zu erreichen, auch im Kopf. Und die hat, glaube ich, ein Jahr lang Unterricht genommen mit einer Lehrerin in München, die dann auch noch aus der richtigen Stadt kommen musste, weil Jolanda Köhler musste genau den Dialekt von Bergen sprechen. Weil in Norwegen gibt es sehr viele verschiedene Dialekte. Die Leute hören sehr genau, wo die anderen herkommen. Und dann war klar, wenn sie in Bergen lebt, im Film seit 20 Jahren, dann muss sie die Sprache sehr fließend können. Sie darf einen deutschen Akzent haben, aber sie muss auch den Bergener Dialekt können. Und wir haben in München eine Lehrerin gefunden, die aus Bergen kommt und ihr genau das beibringen konnte. Und die Norweger, ich hatte da ja schon viele Vorführungen, die wertschätzen das auch und die spüren das aber auch. Die merken, dass das richtig ist.
Ich finde das großartig. Ja. Also ich interessiere mich ja für Sprachen. Ja. Und ich finde das dann so schrecklich lächerlich, wenn, ich weiß nicht, in einem Klimt-Film in Wien, in einem Kaffeehaus, dann ein Kellner zwar die wienerischen Ausdrücke verwendet, aber einen norddeutschen Akzent hat zum Beispiel. Das finde ich schrecklich, dass man darauf nicht achtet mehr.
Es ist natürlich auch schwierig. Also ich habe mich auch ein bisschen dagegen gewehrt, also mit dem Norwegisch, das wollte ich alles, aber mit den Akzenten, weil Norwegen hat nur 5 Millionen Einwohner im Vergleich zu 80 Millionen in Deutschland. Und dann gibt es natürlich auch viel weniger Schauspieler und viel weniger Schauspielerinnen, zum Beispiel jetzt im Alter von der Tochter, die, da die in Bergen aufgewachsen ist, im Film natürlich auch den richtigen Dialekt sprechen muss.
Ah ja, natürlich.
Und zuerst war die Ansage der Norweger, dass ich die Schauspieler von da casten soll. Dann habe ich gesagt, hört mal, da ist die Auswahl einfach zu klein. Ne? Wir wollten ja eine funktionierende Familie haben. Wir haben der Juliane Köhler dann erstmal einen Ehemann gesucht und mehrere norwegische Schauspieler gecastet, um zu gucken, was passiert, was passt am besten. Und als wir die beiden hatten, haben wir denen praktisch dann das Kind gesucht. Und was passt jetzt da zu den beiden am besten, dass es glaubwürdig ist? Und dabei eingeschränkt zu sein auf diese eine Stadt, die ein Theater hat und, und die meisten Schauspieler an dem Theater kommen sowieso wieder aus anderen Ecken Norwegens, haben den falschen Akzent.
Das ist schwierig.
Das haben die Norweger dann aber akzeptiert, unter der Bedingung, dass eben die Schauspieler dann den Akzent trotzdem erlernen. Und das hat die Julia Backeweg dann auch gemacht. Und die kommt von 3-4 Fjorden nördlich von Bergen, vom Sonjefjord, und hat dann aber den Bergener Dialekt gelernt, um den im Film zu sprechen. Und ich hatte einen Sprachcoach am Set immer. Und die Ina Grefstedt, die auch Filme macht. Und die kam dann immer zu mir und sagte, entweder das war gerade der falsche Akzent oder, was auch verrückt ist im Norwegischen, wenn man einen Buchstaben in einem Wort etwas anders betont, dann verändert sich das von Vergangenheit auf Zukunft oder solche Sachen. Es gibt einen vollkommen anderen Sinnzusammenhang. So dass manchmal, wenn ich dann endlich zufrieden war, kam der Sprachcoach und sagte, naja, aber das hat sie jetzt immer in der falschen Zeit gesagt oder so. Da hätte ich es manchmal verfluchen können. Aber wir haben es hinbekommen und wir mussten nur sehr wenig nachsynchronisieren. Es gab ein paar Worte wirklich, die dann am Schluss immer noch falsch waren und die wir in der Nachsynchronisation dann lippensynchron richtig machen konnten.
Also ich, aber trotz alledem, also ich verstehe das natürlich Norwegisch nicht, aber das ist, man hat wirklich den Eindruck, es stimmt.
Ja.
Ja, ja. Es ist alles sehr stimmig.
Genau, ja. Und es gibt ja auch ein paar Szenen, wo mit der Sprache gespielt wird. Also wenn der Anwalt, der ja auch Deutsch und Norwegisch kann, wenn der sie besucht, fangen die auf Norwegisch an zu reden, bis sie erkennt und sagt, sie haben doch einen Akzent, sie sind doch aus Deutschland.
Genau.
Und sagt er ja, und ab dann reden die Deutsch weiter. Das war gar nicht so leicht für die synchronisierte Version, die wir trotzdem machen mussten, an den Stellen neue Dialoge zu erfinden, die Sinn machen und halbwegs auf die Lippenbewegungen passen, weil all die Spiele mit der Sprache funktionieren ja dann nicht
dann
mehr.
Dann nicht mehr, ja. Schön fand ich auch die Landschaft und das Wetter und das sieht man selten in Filmen, finde ich. Das war besonders, hat mich sehr besonders beeindruckt.
Und war auch für uns wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir haben im Winter gedreht und da gibt es nur 3-4 Stunden, manchmal vielleicht 5 Tageslicht. Es ist eh schon schwierig, einen Drehtag einzuhalten mit 10 Stunden, ohne in die Überstunden zu kommen, was wir uns auch nicht leisten konnten, weil die Gehälter in Norwegen so teuer sind. Und jetzt war der Drehtag aber auch noch gesplittet in 4 Stunden Tageslicht draußen und dann 6 Stunden mit Kunstlicht innen.
Das haben sie vorher geplant.
Das ist alles bis in die letzte Minute ist das eigentlich geplant. Und es ist dann immer ganz klar, diese Szene muss in dieser Zeit an diesem Ort gedreht werden. Und bei einem kleinen Etat, wie wir den hatten, kann man das auch nicht sagen, ach, dann drehen wir das nächste Woche. Ja, wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es das nicht. Und Bergen ist die regenreichste Stadt Europas. Das heißt, Da gibt es viel schlechtes Wetter. Wir hatten einen einzigen Tag, den wir tauschen konnten wegen schlechtem Wetter, und den haben wir am ersten Tag verspielt. Ab dann musste das Wetter immer genau so sein, wie wir es brauchen. Das war dann so.
Aber Sie brauchten keinen künstlichen Regen, wie das normalerweise im Kino ist.
Das Problem ist, dass man den echten Regen meist gar nicht sieht.
Das stimmt. Ja.
Also man braucht ihn eigentlich schon, aber wir hatten keinen künstlichen Regen, war zu teuer. Ja. Das stimmt, da wo es regnet, im Film regnet es wirklich.
Und wie war das mit Liv Ullmann?
Ja, das war interessant. Das erste war, dass es mein norwegischer Produzent kannte sie von einem anderen Film. Und ich wusste gar nicht, dass die Norwegerin ist, und hatte die für eine Schwedin gehalten, weil die ja mit Ingmar Bergman diese Meisterwerke gedreht hat, auf Schwedisch alle. Und der erste Film, den Bergman mit ihr gedreht hat, Persona, ist auch ein Stummfilm aus der Perspektive von ihr, weil sie redet da kein einziges Wort. Da gibt es zwei Figuren und die eine redet immer und die andere redet nie. Ich glaube, so viel, man sagt ein Wort in 90 Minuten. Und mein norwegischer Produzent sagte dann aber, nee, die ist Norwegerin, das geht, die lebt in den USA, und hat ihr das Drehbuch geschickt, und sie hat dann uns geantwortet und gesagt, sie fände das Drehbuch sehr, sehr gut, aber sie wird die Rolle auf gar keinen Fall spielen. Und dann waren wir sehr enttäuscht und haben sie gefragt, warum eigentlich nicht? Und dann sagt sie, naja, bei euch, und damals spielte der Film ja 2005, weil wir dachten, dass der in dem Jahr ins Kino kommt, und weil das dann näher an der, oder in der Jetztzeit für den Zuschauer gewesen wäre, wo wir dachten, das wäre ein Vorteil. Und die Rolle, die Liv Ullmann spielte, war dann aber 80 Jahre alt, weil die 1925 geboren sein muss, das ergibt sich aus der Historie. Und sie sagte dann, ich bin in eurem Drehbuch schwer krank, ich habe Herzanfälle, ich bin mit einem Bett bei einem Grab, und das mache ich nicht.
Verständlich.
Dann, dann haben wir gesagt, halt, sie war 68 damals, sollte also 12 Jahre älter spielen. Dann haben wir gesagt, halt, wir schreiben das Drehbuch um auf 1990, dann können sie in ihrem eigenen Alter spielen, wir machen die junge Rolle von der Großmutter jünger und vitaler. Und dabei kamen wir dann, oder haben wir die Entdeckung gemacht, dass der Stasi-Strang der Geschichte plötzlich viel spannender wurde, weil die DDR sich gerade erst auflöste, weil die Stasi gerade erst aufgelöst worden war und weil die Stasi-Agenten im Ausland sich nicht sicher sein konnten, ob sie jetzt eigentlich enttarnt werden oder nicht.
Ja.
Und diese zusätzliche Nervosität hat der Geschichte gedient, und dann haben wir Liv Ullmann geschrieben, vielen Dank für eine super Idee. Wir lassen das jetzt so, das bleibt 1990, aber lesen Sie es doch nochmal und geben uns Bescheid. Und dann hat sie es gelesen und war sofort dabei.
Sie hat so eine unwahrscheinlich natürliche Art zu spielen, nicht? Also ich finde, das ist so, man hat den Eindruck, die Frau lebt immer draußen, im Freien, und es ist alles ganz, ganz natürlich. Das machen aber alle, ich glaube, Skandinavinnen sind so, nicht?
Also die, man kann sagen, also viele skandinavische Schauspieler auf jeden Fall haben das, aber es war auch, Liv Ullmann war das wichtig. Wir haben das auch diskutiert, dass dass das so eine Frau ist, die draußen ist, und im Film kümmert die sich ja auch um Kühe. Man weiß nicht genau, ob sie ihre eigenen sind oder die vom Nachbarn. Das ist auch nicht so wichtig, aber dass man ihr das glaubt. Und ich habe sie immer gefragt, so passt Ihnen das? Können Sie damit was anfangen? Weil das ist ja ziemlich anders, als was man bis jetzt so gesehen hat. Und sie sagte, ja, auf jeden Fall. Ich will mal so jemand spielen. Eine Frau, die wirklich mit beiden Beinen auf der Erde steht und mit den Händen auch was tut und so.
Ja, das ich habe mal so Dokumentarfilme gesehen über verschiedene skandinavische Schauspieler in dieser Zeit, die mit Bergman vor allem gedreht hatten. Da gab es ja mehrere, nicht?
Ja, genau.
Und da ist mir das aufgefallen bei ihr. Genau. Das passt genau zu dieser Rolle.
Ja. Das ist ganz interessant. Ich habe parallel zu dem Spielfilm Dokumentarfilm über Liv Ullmann gedreht, der wahrscheinlich am 6. November auf Arte gesendet wird, auch in Frankreich. Der wird parallel in Deutschland und Frankreich. Wo es sehr stark um ihre Arbeit geht, weil die arbeitet ja auch als Regisseurin. Die hat mittlerweile den 5. Spielfilm als Regisseurin abgedreht und schneidet den gerade, oder mischt den schon. Miss Julie heißt er. Und das war auch interessant, weil sie eben nicht nur Schauspielerin, sondern auch Filmregisseurin ist. Und wir sind nicht aneinander geraten, aber es war schon so, dass wir ab und zu unterschiedliche Auffassungen davon hatten, wie man es machen müsste. Und ich habe dann eben auch gemerkt, dass die Liv Ullmann ganz stark eine eigene Vision von ihrer Rolle, aber ich glaube auch von dem ganzen Film, ganz automatisch mitentwickelt. Ja.
Und haben Sie eigentlich ein neues Projekt, an dem Sie arbeiten?
Ja, ich habe jetzt das Glück, dass sich amerikanische Agenten, von denen ich viel halte, für meine Arbeit interessieren und die schicken mir Drehbücher. Da ist eins dabei, was ich sehr gerne machen würde. Mhm. Und ich würde im Moment gerne ein Drehbuch verfilmen, das schon entwickelt ist, weil die Entwicklung so eines Drehbuchs sowieso lange dauert und bei mir wahrscheinlich noch einen Tick länger als bei anderen Leuten. Und ich will auch nicht wieder die nächsten. Ich habe ja mit dem Film ein ganzes Jahrzehnt verbracht und würde gerne was machen, was schneller zu realisieren ist. Und da war eben ein Drehbuch dabei, das thematisch und von der Art, wie es erzählt ist, so sehr nah an dem dran ist, was mich auch reizt.
Mhm. So, ja, da werden Sie wahrscheinlich nicht mehr darüber erzählen wollen?
Nicht viel mehr. Es ist eine Mischung aus einem, also Zwei Leben ist ja eine Mischung aus einem Familiendrama und einem Spionage-Thriller.
Ja.
Und das ist eine Mischung auch aus einem Sozialdrama und einem Gruselfilm.
Ah.
Und was mich da reizt, ist, dass man, dieser Gruselfilmteil kommt völlig unerwartet. Macht dann aber total Sinn. Mhm. Ne? Und es wird auch vollkommen klar, warum es alles so gruselig ist und so. Ist sehr faszinierend.
Ja.
So, ja.
Ja, dann wünsche ich Ihnen vor allem viel Glück für die Oscars, denn der Film ist ja von Deutschland aus ausgewählt worden, um zu den Oscars geschickt zu werden.
Genau, ja.
Und ich glaube, die nächste Hürde ist dann im Januar, nicht? Wo die letzten 5 Kandidaten ausgewählt werden.
Genau, von den, ich glaube, es haben zwischen 65 und 70 Ländern jeweils einen Film bestimmt. In Frankreich ist das der Film Renoir.
Renoir?
Ja.
Ach ja, der Film genau.
über den Maler
Renoir.
Genau. Ja. Der geht für Frankreich ins Rennen und Zwei Leben eben für Deutschland. Mhm. Und Mitte Januar wird die Academy bekannt geben, von diesen 68 Filmen, welche 5 nominiert werden.
Ja. Hoffentlich schadet Ihnen dann nicht die Tatsache, dass letztes Jahr ein deutschsprachiger Film gewonnen hat. Das war.
Ja, man kann das, glaube ich, gar nicht absehen. Zumindest. Ich glaube, dass es diesmal sogar so sein wird, dass die letztliche Entscheidung von den Gesamtmitgliedern, also dass alle 6.000 Mitglieder dann stimmberechtigt sind.
Ah ja.
Und nach welchen Kriterien die dann wiederum, das kann man ja überhaupt nicht.
Nein, das kann man nicht abschätzen.
Bei einem Gremium würde ich eher vermuten, dass sowas ein Problem ist.
Ja. Ne?
Aber bei so einer größeren Gruppe, glaube ich, ist das vielschichtiger.
Ja,
was dann zu unserem Vorteil hoffentlich ist.
Hoffentlich. Viel Glück und Dankeschön.
Vielen Dank. Sehr gerne.